Das absolute Horror. Also ganz schlimm war so große Sitzungen am großen Tisch und dann wird geredet, man kriegt es nicht mit. Ich bin rumgelaufen, ich habe plötzlich wieder Sachen gehört, die ich lange, lange nicht mehr gehört habe. Und dann saß ich in der Vorstellung und sagt mein Kollege neben mir, Gott, oh Gott, ich dachte schon, man hört die Streicher nicht. Hier oben hört man sie, unten im Parkett hört man ja keine Streicher. Ja. Und dann, das war auch so, es waren so Momente für mich, wo, ja, ich bin nicht so nah ins Wasser gebaut, aber dann lief mir dann schon eine Träne runter, wo ich gedacht habe, oh mein Gott.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Besser hören, dem Podcast für Hörgesundheit. Heute mit Markus Boss. Markus ist beruflich und privat leidenschaftlicher Konzertgänger und er hat uns in der heutigen Folge verraten, warum.
Genau, er ist ausgebildeter Opernsänger, hat über ein Jahrzehnt als professioneller Opernsänger gearbeitet und ist dann später Produktionsleiter bei Festspielen gewesen. Das heißt, hat eine sehr, sehr anspruchsvolle Hörumgebung und hat uns sehr eindrucksvoll geschildert, was er alles dafür getan hat, um nach seiner Versorgung mit einem CI wieder daran anknüpfen zu können und seinem Beruf weiterhin nachgehen zu können.
Er hat uns auch geschildert, wie er sich auf die OP dann vorbereitet hat. Er ist da sehr strukturiert vorgegangen und hat da auch den ein oder anderen Tipp für unsere Hörer.
Auf jeden Fall eine sehr, sehr mutmachende Folge, weil es wirklich sehr eindrucksvoll ist, zu was für einem Hörvermögen er wieder zurückgekehrt ist.
Wir haben Markus dann natürlich auch unsere Hörerfragen gestellt und hier auch nochmal der Aufruf, wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns direkt über unsere E-Mail-Adresse podcast@cochlea.com und dann können wir auch Ihre Fragen in diesem Podcast beantworten.
Also hören wir am besten mal rein in die Folge mit Markus.
Herzlich willkommen, Markus Boss. Schön, dass du heute bei uns bist. Schön, dass du zu uns in das Podcast-Studio hier nach Berlin gekommen bist. Du hast uns erzählt, dass du gestern schon angereist bist und den Abend genutzt hast. Was hast du getan?
Ja, ich war gestern Abend im Konzert im Pierre-Boulez-Saal und ja, war ein schönes Konzert, ja. Tolles Konzert.
Du bist ja nicht nur gewesen, weil du einfach Konzertliebhaber bist, sondern weil du ganz, ganz viel mit dem Thema zu tun hast. Dich hat es im weitesten Sinne beruflich Jahre und Jahrzehnte lang begleitet. Erzähl mal ein bisschen, was hast du beruflich gemacht bis vor kurzem?
Vor kurzem, also die letzten 27 Jahre, davor habe ich Gesang studiert und als Sänger gearbeitet und dann war ich 27 Jahre Leiter vom Produktionsbüro im Festspielhaus Baden-Baden. Und ganz in der Nähe, ein paar hundert Meter weg, wohnte Pierre Boulez, der nächste Woche am Mittwoch seinen 100. Geburtstag feiern würde. Und er erzählte mir vom Pierre Boulez-Saal und deswegen wollte ich da unbedingt mal reingehen. Und da gab es auch ein Stück, also drei Stücke von ihm. Und das war sehr schön.
Was macht ein Produktionsleiter bei Festspielen? Was war deine Aufgabe?
Ja, sehr viele Aufgaben. Da geht es um Organisation. Also Festspielhaus Baden-Baden ist ein Gastspielhaus. Also jemand, der kommt, muss Garderoben eingeteilt werden, Proberäume eingeteilt werden. Meist kennen sie das Haus nicht. Manche kennen schon, wenn sie öfter da sind. Aber man muss sie in Empfang nehmen. Und dann die Garderobe bringen, dann je nachdem muss alles vororganisiert sein. Man muss Flügelstimmer bestellen, zum Beispiel Flügel bereitstellen, Aufbauten gucken, Probenräume reservieren und Karten und Taxis und eben dann am Abend die Abendspielleitung.
Wie bist du damals zum Singen gekommen? Wie ist es gekommen, dass du professioneller Opernsänger geworden bist?
Ich habe mit 14 Jahren angefangen als Statist am Staatstheater und habe dann da alle möglichen Sachen gemacht, also auch Hospitanz dann und dann Regieassistenz und dann Inspizienz und Lichtzeichen gegeben, eben bei Opern, alles mit Musik, nicht im Schauspiel und habe da Theater kennengelernt und dann hat meine Mutter mich irgendwann gefragt, was ich mir zum Geburtstag wünsche. Und ich sage, Gesangsstunden. Ich möchte Gesang studieren. Und dann dachten die, naja, okay, gut, dann lass ihn mal ein paar Gesangsstunden haben und dann wird er merken, dass es nichts für ihn ist. Ja, dann habe ich die nächsten Stunden einfach selbst finanziert durch meine Einnahmen und ja, dann habe ich Gesang studiert.
Und hast du dann auch lange als aktiver Sänger auch gearbeitet?
Ja, ich habe 10 Jahre Also vor meinem Abschluss habe ich an der Oper Frankfurt schon eine Uraufführung von Holliger machen dürfen. Und ja, erst mit zur Kammeroper Frankfurt angefangen und dann in Stuttgart an der Oper, in Bremen an der Oper, ganz am Anfang in Mainz auch. Und in den 10 Jahren immer kleine Rollen in Frankfurt als Gast.
Hast du denn auch eine Lieblingsoper oder ein Lieblingsstück, wo du mitgewirkt hast und gesungen hast?
Nein, da gibt's ganz viele. Nicht Spezielles, ja.
Und dann hast du dich aus der Künstlerrolle herausbewegt, bist aber dem Künstlertum trotzdem noch treu geblieben und hast dich dann Richtung Produktionsleiter umorientiert. Wie kam das?
Ja, das kam eigentlich, war das nicht so geplant. Ich habe bei European Union Opera mit in der Organisation gearbeitet, freiberuflich als Sänger, und dann wurde da ein Konzert veranstaltet in dem noch nicht eröffneten Festspielhaus, und der Leiter dort sagte, ich möchte sie haben. Und da waren nur Festspielblocks geplant am Anfang, nicht eben das ganze Jahr. Und dann habe ich zugesagt und dann gab es einen Beinahe-Konkurs und. Und dann wurde ich gefragt, ob ich das übernehmen möchte. Es wurde das ganze Jahr gespielt und dann dachte ich, okay, dann habe ich einen Vertrag unterschrieben, das war's dann mit dem Singen. Und da ich eh schon viele Sachen eben von klein auf gelernt habe, weiß ich, wie Theater funktioniert. Das hat mir sehr geholfen. Und da dachte ich, dann lasse ich doch mal die Weltstars singen. Und wenn sie besonders glücklich sind und man weiß, was sie brauchen, dann bringt es mich ja auch weiter.
Dann hat Musik wahrscheinlich, also auch bis heute, eine große Rolle für dich immer gespielt, auch jenseits deines Berufs, denke ich mal, oder?
Ja, natürlich, ja.
Hast du dann neben deinem Job als Produktionsleiter trotzdem auch noch irgendwann wieder auf einer Bühne gesungen? Oder war das wirklich mit Vertragsunterzeichnung, war dann die aktive Karriere beendet?
Ich habe jetzt gerade Papiere gefunden. Habe ich immer so erzählt, dass ich dann aufgehört habe zu singen. Ich habe gesehen, ich habe in Stuttgart dann noch einige Vorstellungen gesungen. Aber ich habe zu der Zeit auch an der Musikhochschule in Karlsruhe unterrichtet, im Opernstudio und szenische Grundausbildung. Und hätte meine Studenten geschlagen, wenn sie Sachen parallel, entweder auf der Bühne oder hinter der Bühne, beides geht nicht. Und dann habe ich dann wirklich einen Schnitt auch gemacht, ja. Also ich hatte noch einen Vertrag für Vorstellung, das habe ich noch durchgezogen, dann aber konsequent aufgehört.
Als Produktionsleiter hast du uns gerade gesagt, hast du auch viele verschiedene Aufgaben gehabt. War das dann auch eine stressige Zeit?
Ja, ziemlich stressig. Also manchmal ist es ziemlich stressig, ja. Wenn man es gut machen will. Muss man mitdenken und man muss voll dabei sein. Ja.
Mit dem Beruf, den du ausgeübt hast, hast du ja nicht nur deine Stimme, deinen Gesang geschult, sondern da geht es auch ganz, ganz viel um Schulung des Gehörs. Welche Rolle hat das in deinem Beruf gespielt?
Ja, das war natürlich sehr wichtig, weil mit Aufstellung, Orchester, und man kann das anders einschätzen, wie wenn man das alles gar nicht kennt und weiß eben, was ein Sänger braucht und was ein Sänger nicht braucht oder was ein Orchester braucht oder was hilfreich wäre. Und das hat mir auch sehr viel geholfen, ja.
Und das geht dann wahrscheinlich auch weit über das Normalmaß hinaus, was man normalerweise hören muss in einer beruflichen Tätigkeit. Wir haben eben ein bisschen über die Akustik in unterschiedlichen Sälen philosophiert, was es da für Qualitäts- und Unterschiede gibt. Das heißt, da musstest du vermutlich auch sehr auf Details achten.
Natürlich, ja. Vor allem gerade in Oper, wo manchmal spezielle Anforderungen gestellt werden. Zum Beispiel Tosca-Glocken, es soll weit weg klingen, wo stellt man die hin und so. Da muss man dann Ideen haben auch. Und Parsifal-Höhenchöre zum Beispiel ist auch sowas, was sehr speziell ist und was einfach gut sein muss, sonst funktioniert es nicht.
Mhm. Ja.
Und da sind viele natürlich sehr dankbar, wenn man unterstützen kann, das Haus kennt.
Und dann, mittlerweile schon einige Jahre her, hattest du plötzlich mit dem Thema Hörverlust zu tun. Wie kam es dazu?
Ja, wie schon gesagt, es war eine ziemlich stressige Zeit zwischendurch. Also gerade Festspiele, da geht es einfach durch, wochenlang. Und ja, dann gab es so etliche Probleme noch nebenbei. Also mein Vater ist gestorben und das hat mich ziemlich umgehauen. Und dann war ich im Urlaub und plötzlich habe ich morgens komisch gehört. Es war wirklich, man weiß es nicht, was es war. Es war wohl kein Hörsturz, aber es klang alles sehr komisch. Und dann bin ich sofort zurück zu meiner HNO-Ärztin und die hat mir dann Infusionen auch gegeben. Es hat aber nicht wirklich was gebracht. Es hat sich dann wieder ein bisschen erholt, aber es war erschreckend und dann war mehr oder weniger alles wieder in Ordnung.
Für wie lange war dann wieder alles in Ordnung?
Ach, es ging immer auf und ab. Es ging ziemlich lang auf und ab. Und die gute Frau Dr. Bauer hat sich rührend um mich gekümmert und wir haben immer Hörtests gemacht und es sagt sie, okay, die linke Seite ist wieder ein bisschen schlechter geworden, die rechte hat sich ein bisschen erholt und es ging rauf und runter. Und dann habe ich mich auch entschieden, als es irgendwann schlecht war, für Hörgeräte entschieden.
Und während der ganzen Zeit hast du aber weitergearbeitet?
Da hatte ich weitergearbeitet, habe aber dann 4 Wochen mal ausgesetzt, weil es einfach nicht ging. Die Ärztin hat gesagt, ich brauche jetzt wirklich mal absolute Ruhe, dass wir das in den Griff kriegen. Und da habe ich mich dann auch für Hörgeräte entschieden, habe gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, Hörgeräte müssen her.
Und haben die Hörgeräte dann eine Verbesserung gebracht? Konntest du damit dann auch deine Arbeit wieder besser ausüben?
Ich konnte die Arbeit auf jeden Fall besser ausüben. Es war allerdings immer noch die Schwankungen da. Und ich hatte einen tollen Akustiker, der mich fast wöchentlich mal gesehen hat, wieder einen Hörtest gemacht und wieder neu eingestellt. Aber es wurde besser, ja. Also es schwankte noch, aber ich habe auf jeden Fall besser gehört, ja. Die Arbeit viel leichter.
Wie lang ging das dann, dass du gut mit Hörgeräten zurechtgekommen bist?
Insgesamt waren es 8 Jahre. Also Frau Dr. Bauer, also meine HNO-Ärztin meinte, ich soll mich irgendwann mal, ich habe eine Reha auch gemacht in Bad Nauheim. Und ja, habe da eben auch so Kontakt zu CI-Patienten gehabt und so. Aber hat mich natürlich nicht interessiert, weil ging mich ja nichts an. Ich habe ja nur Hörgeräte gehabt. Und da sagte Frau Dr. Bauer, ich soll mir mal Gedanken machen über CIs und habe mich dann informiert. Und dann hatte ich irgendwann, also 2015 habe ich dann ihr gesagt, ich möchte jetzt in die Uniklinik. Und dann sagt sie, nee, ich muss sie immer anschubsen. Jetzt muss ich sie bremsen, also es ist noch zu früh für CIs. Und er sagt, nein, ich möchte nur wissen, ob mein Hörnerv in Ordnung ist, ob überhaupt CIs helfen würden. Und deshalb haben wir geklärt und das war alles in Ordnung. Und ja, und dann hat es noch ein Jahr gedauert.
Das heißt, deine Ärztin hat schon erkannt und auch vorausgeahnt, dass es eben sich um fortschreitenden Hörverlust handelt, wo du wahrscheinlich früher oder später dann beim CI landen würdest.
Eindeutig. Ja. Ich habe in der Zeit mit Hörgeräten auch alles Mögliche gemacht, also alle möglichen Untersuchungen, die es irgendwie gibt. Ich habe gelesen, ich habe versucht, irgendwie klarzukommen, was man versucht, Lösungen zu finden, woran es liegt, aber eben viel Geld ausgegeben und es hieß immer, nee, alles in Ordnung, ja.
Wie war das dann für dich auf der Arbeit mit diesen Schwankungen auch? Vom Gefühl her dann auch morgens zur Arbeit zu gehen, du wusstest vielleicht nicht, wie es Hören heute funktioniert.
Das ist absolute Horror. Also ganz schlimm war so große Sitzungen am großen Tisch und dann wird geredet, man kriegt es nicht mit und dann sagt so, Herr Boss, jetzt, wie ist Ihre Meinung dazu? Und jemand musste mir dann irgendwie nebendran kurz sagen, was es gerade geht und dann fängt man an zu reden und weiß eigentlich gar nicht, wie die Frage jetzt genau war, aber sehr, sehr schwierig, ja. Ich hatte auch so einen Roger-Pen mir besorgt, der auf dem Tisch lag. Also das sieht aus wie ein Kugelschreiber und verstärkt das. Das war wunderbar, aber der hatte eine Verzögerung. Und wenn die anderen gesprochen haben, war das gut. Ich habe die Frage verstanden, aber wenn ich geantwortet habe, habe ich mich selbst versetzt gehört. Und das hat mich dann aus der Bahn geworfen. Ich konnte plötzlich nicht mehr reden, weil ich so abgelenkt war. Und das war also ziemlich schrecklich, auch damit klarzukommen. Also man hört immer weniger. Das war eine ganz, ganz, ganz schreckliche Zeit.
Und wie ist dann das Umfeld, dein Umfeld damit umgegangen?
Ja, das war schwierig. Also Kollegen haben sich einfach nicht mehr mit mir unterhalten. Ich stand in der Gruppe und die haben sich dann unterhalten und man wurde einfach ignoriert. Das war schwierig, ja. Uns konnte auch niemand helfen.
Und dann hast du dich auch an die CI-Träger, die du vielleicht in der Reha kennengelernt hast, erinnert und deine HNO-Ärztin hat ja auch von dem CI erzählt. Also war das dann ein Punkt für dich, wo du immer mehr ausgegrenzt wurdest und es für dich immer schwieriger und anstrengender wurde, wo du wirklich dann gesagt hast zu deiner HNO-Ärztin, ich möchte jetzt das CI haben?
Schwierig. ich habe einfach gemerkt, dass ich schlechter höre und dass es kein Zurück gibt. Und Kontakt zu CI-Patienten hatte ich gar nicht. Ich hatte überhaupt keine Hilfe. Ich habe dann jemanden kennengelernt, der also über das Integrationsamt, die sagt, ich kenne jemanden in ihrem Alter, der hat ein CI und der hat sich sehr damit befasst, weil seine Kinder auch CIs tragen. Und da gibt es verschiedene Firmen und da muss man sich dann entscheiden. Und das ist alles schwierig. Und habe gesagt, ja, wenn ich ein Auto kaufe, möchte ich reinsitzen, möchte ich mal eine Runde fahren. Und jetzt habe ich was ich für mein Leben lang habe. Und dann habe ich den mal getroffen und der hat mir sehr viel erzählt und viel geholfen. Dann konnte ich mehrmals anrufen und hat sich sehr viel Zeit genommen. Und dann war die Entscheidung klar. Ich nehme Cochlea, also im Kopf war schon klar. Und dann war, irgendwann kam dann auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt ist es soweit, jetzt muss es gemacht werden.
Das heißt, du hast ausreichend Zeit gehabt, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder hattest du das Gefühl, ich muss jetzt handeln, bin aber noch nicht bereit dafür?
Ich war bereit dafür. Es war halt nur, was mache ich, was wird sein danach? Also das war irgendwie so eine schwierige Geschichte, einfach mich für etwas zu kaufen sozusagen.
Was du nicht testen
kannst. Was ich nicht testen kann, ja. Und das war, ja. Aber irgendwann habe ich gesagt, nee, es muss jetzt einfach sein, weil ich muss hören. Ich muss hören. Also einfach, ich muss Sprache verstehen. Es ging gar nicht erstmal um Musik. Ich muss Sprache verstehen. Ich kann sonst nicht mehr kommunizieren. Das ist, das war einfach notwendig.
Wie hast du dich dann auf die OP vorbereitet? Du bist da sehr strukturiert rangegangen, meine ich, oder sehr gut vorbereitet.
Ja, ja. Ich habe im Internet, leider gibt es die Datenbank nicht mehr, eine Datenbank gefunden, wo Hörbuchbücher aufgelistet waren, die 1:1 mit den Büchern sind und keine Musik haben, dass man also mitlesen kann, um Sprache, dass man Sprache, also Sprachhören zu trainieren. Und dann habe ich mir jede Menge Hörbücher besorgt und auch die Bücher dazu, dass ich mitlesen kann. Dann habe ich mir Musik zusammengestellt. Man soll Musik hören, die man gut kennt am Anfang und immer wieder hören und sage, okay, was sind Sachen, die ich sehr gut kenne? Habe natürlich dann jede Menge Musik zusammengestellt und so habe ich mich vorbereitet und war eigentlich auch ganz locker.
War das Thema Operation für dich ein großes oder hat dich das gar nicht so sehr beschäftigt?
Nö, eigentlich gar nicht. Professor Stöver hat mich dann selbst operiert und ich bin ganz locker ins Krankenhaus und am Tag davor wurde ich dann doch etwas nervös. Dachte ich, oh mein Gott, eine Kopf-OP und um Gottes Willen, was könnte da alles passieren und ja.
Und als die OP dann vorbei war, in Frankfurt ist das gewesen bei Professor Stöver, wie waren die Tage nach der OP? Kannst du dich noch dran erinnern, der Moment, als dann vielleicht auch das erste Mal das CI eingeschaltet worden ist? Wie ging es dir in den Tagen danach und Wochen?
Wie man weiß, in Frankfurt nach 3 Tagen, wo ich mich immer noch frage, warum andere 4 Wochen warten, weil man es wird nicht mehr sein Kopfhaut aufgeschnitten und riesengebohrt, sondern es wird alles hinter dem Ohr gemacht. Es ist wirklich, ja, ganz andere Operation jetzt, ja. Ein Schlitz hinterm Ohr und das Schnitt hinterm Ohr und dann wird es da, okay, auch gebohrt und eingesetzt. Ja, nach 3 Tagen habe ich schon meinen Prozessor bekommen und Professor Baumann hat es gemacht und der sagte dann, machen Sie mal Ihr Hörgerät weg jetzt. Und dann habe ich gesagt, ich habe gar keins mehr dran, ich habe schon weg. Und er sagt, verstehen Sie mich? Und ich sage, ja, aber Sie klingen sehr, sehr eigenartig. Und er sagt, ich habe ja noch gar nichts eingestellt. Und na gut, dann hat er eingestellt und ja, für mich war klar, ja, ich habe dann einen Hörtest gemacht, es war okay, also nicht so toll, aber war ganz gut. Und ja, und deswegen habe ich mich operieren lassen. Dann habe ich, ein paar Tage später war ich dann nochmal da und wir haben nochmal einen Hörtest gemacht und dann lief mir doch ein bisschen die Tränen runter, weil ich gedacht habe, wow. Aber ich kam nach Hause und habe natürlich meine Hörbücher dann gleich rausgeholt und dachte, naja, eigentlich brauche ich es nicht. Also Sprache geht eigentlich schon ganz gut. Klingt ein bisschen eigenartig noch, okay. Musik war schwierig. Also ich habe dann La Bohème oder Riesenorchester mir angehört und das ging gar nicht. Ich habe dann auf Klavier umgeschwenkt, dachte, okay, mal das war dann schon besser. Und das habe ich dann auch da ziemlich lang dran gearbeitet. so dass ich immer eingeschlafen bin auf der Couch zwischendurch, weil ich dann kaputt war. Und ja, habe kräftig trainiert.
Meinst du, dass du Vorteile hattest dann auch beim Wiederhören lernen und auch beim Musikhören, weil du vorher schon so ein geschultes Gehör hattest?
Ja, ich denke, das ist, glaube ich, auch erwiesen, dass Musiker da oder Leute, die Musik hören, im Vorteil sind, ja, weil das Zentrum anders ausgebildet ist.
Bist du bei den Einstellungen, arbeitet der Patient ja mit dem Audiologen dann zusammen? Bist du da ein sehr anspruchsvoller Patient gewesen für dein Gegenüber?
Ja, anspruchsvoll, aber auch gleichzeitig, ich glaube, es ist einfacher für die Audiologen, mit einem Musiker zu arbeiten, der nicht sagt, es klingt komisch, weil wenn es komisch klingt, der hört mich ja nicht, der hört ja nicht, wie es klingt. Ich muss es beschreiben. Und wenn ich dann sage, es ist sehr dumpf oder ich sage, das A klingt komisch oder das S, dann weiß der genau, wo er schalten muss, welche Frequenzbereichen dann lauter oder leiser sein müssen oder wie man das verändert. Ja. Man muss es beschreiben können. Ich glaube, das ist ganz wichtig und mache ich immer noch. Wenn ich eine Einstellung habe, gehe ich auf die Straße und höre erstmal, wie klingen die Autos, wird ein Motorrad vorbei und auf einer Seite und dann höre ich die andere Seite und schreibe mir die Sachen auch auf dann. Das ist einfach auch wichtig, dass man es beschreiben kann und weitergeben kann. Und dadurch wird es natürlich für den Audiologen auch einfacher.
Wie hat sich dein Alltag danach wieder verändert? Wie hat er sich angefühlt, als du dann durch die erste Reha durch warst, die ersten Einstellungen gemacht waren?
Ja, ich habe ziemlich schnell wieder gearbeitet. Also ich bin ganz flott. Vor der Reha war ich noch arbeiten und dann eben noch 4 Wochen St. Wendel. Da hat die Audiologin dann mir am Schluss gesagt, also ich hatte dann 5 Wochen im Schluss, war noch Woche noch drangehängt, die sagte mir, in den ersten 2 Wochen hast du dich ja ganz schön gewehrt, es konnte dir nicht schnell genug gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und dann hast du dich drauf eingelassen und das Ergebnis war dann gut. Aber ja, das war unglaublich. Also ich bin rumgelaufen, ich habe plötzlich wieder Sachen gehört, die ich lange, lange nicht mehr gehört habe, ja.
Und wie war es dann für dich? Du hast gesagt, du bist schnell wieder zur Arbeit zurückgegangen. Welche Veränderung hast du bemerkt, also dann mit dem CI? Es war ja, glaube ich, erstmal nur die eine Seite. Mhm. Wie war das dann auf der Arbeit?
Ja, wir hatten eine Norma-Produktion und da war ich dann im Saal, habe das erste Mal ein Live-Orchester gehört und war im Parkett und das Bühnenbild war über den Orchestergraben gezogen, was ungewöhnlich ist. Und ich war im Parkett und habe gehört und dachte, naja, die Streicher höre ich fast gar nicht, also die Geigen höre ich fast gar nicht. Die anderen Sachen gingen und dachte, okay, damit muss ich jetzt klarkommen. Und dann saß ich in der Vorstellung und sagt mein Kollege neben mir, Gott, oh Gott, ich dachte schon, man hört die Streicher nicht. Hier oben hört man sie, unten im Parkett hört man ja keine Streicher. Ja. Und dann, das war auch so, es waren so Momente für mich, wo, ja, ich bin nicht so nah ins Wasser gebaut, aber dann lief mir dann schon eine Träne runter, wo ich gedacht habe, oh mein Gott. Ich dachte, okay, damit musst du dich jetzt abfinden. Nee, also es war ja schon unglaublich, wieder zurück ins Leben, ja.
Und wann ist dann die zweite Seite bei dir versorgt worden? Weil der Hörverlust oder die Hörprobleme hattest du ja auf beiden Ohren. Ja.
Also ich hatte erst rechts bekommen und hatte dann links noch mein Hörgerät und dachte, okay, das ist eine gute Mischung. Und dann hatte ich an einem Tag, habe ich in meinen Prozessor abends einen Akku reingemacht. Ich hatte sonst Batterien im Batteriefach. Und da hatte ich abends meinen Akku reingemacht. Da dachte ich, dann benutze ich den mal, dass der mal leer wird. Und dann lade ich ihn am nächsten Morgen wieder. Ja, aber am nächsten Morgen habe ich den Akku wieder reingemacht, den gleichen, anstatt das Batteriefach reinzumachen und Batterien. Bin zur Arbeit und wir hatten CD-Produktion. Und da musste ich auch Auftritte geben und Noten mitlesen. Und habe dann plötzlich gemerkt, es machte Bip-Bip, hatte einen Schweißausbruch und dachte, okay, jetzt habe ich noch 10 Minuten, Viertelstunde, wer weiß. Und es könnte gerade reichen, dass dann Pause ist und dann gehe ich nach Hause. Wenn das früher passiert, dann bin ich aufgeschmissen, weil ich habe gemerkt, mit meinem Hörgerät kann ich das gar nicht. Dann Katastrophe, ja. Eine Kollegin noch angerufen und sagt, ich muss in der Pause kurz nach Hause fahren, weil ich das Batteriefach nicht dabei hatte. Das war das Problem. Und passiert mir auch nie wieder, habe ich dann immer beides dabei gehabt. Ja, dann bin ich nach Hause gefahren, habe dann das Batteriefach geholt und Batterien reingemacht, alles gut, Vorstellung, es ist nichts passiert, Gott sei Dank. Und am nächsten Morgen habe ich dann in der Klinik angerufen, habe gesagt, so, die linke Seite ist dran, nächster Termin.
Und hattest du vor der zweiten OP dann Bedenken oder war das für dich, du wusstest ja schon, was auf dich zukommt, war alles?
Ja, es war alles, ja, überhaupt keine Bedenken, nein, nein.
Und dann bist du genauso strukturiert auch beim zweiten Ohr dann rangegangen, hast dir deine Hörbücher vorgenommen und …
Zweite ging schneller eigentlich, muss ich sagen, ging schneller. Also Hörbücher gar nicht, also Musik dann und wieder nach St. Wendel und da ging es dann auch viel schneller.
Wie war das dann für dich, dass du, als du auf beiden Ohren, also wo das zweite Ohr dann auch besser trainiert war, als du auf beiden Ohren wieder hören konntest?
Mhm.
Hat sich da in deinem Alltag was verändert bei der Arbeit?
Bei der Arbeit weiß ich nicht. Im Alltag war es natürlich Stereo zu hören, ist dann doch mehr als wichtig. Nicht nur, wenn man Musik hört, sondern auch im Alltag, wenn von links ein Fahrrad gekommen ist, habe ich das einfach nicht gehört. Und da war dann plötzlich, ich habe gemerkt, dass ich immer noch, wenn ich über die Straße gehe, zweimal rechts und links geschaut habe, weil ich gedacht habe, es könnte was kommen, was ich nicht höre. Ja, und jetzt war es plötzlich, das war schon, ja, man kann Sachen noch viel besser einschätzen. Man, wenn ein Telefon klingelt mit zwei Ohren, mit einem Ohr, kann man es einfach nicht einschätzen, wo es gerade liegt, ja. Und mit zwei Ohren ist es dann schon was ganz anderes, ja.
Vor deiner Erstversorgung mit dem Cochlea-Implantat, hast du dich ausreichend informiert gefühlt? Du hast eben beschrieben, du hattest keinen direkten Kontakt zu CI-Trägern, wusstest aber irgendwie schon durch auch deine erste Reha-Maßnahme während der Hörgerätezeit, was es mit einem Cochlea-Implantat auf sich hat. Das heißt, ungefähr wusstest du Bescheid. Ja. Hattest du genügend Informationen oder musstest du dir viel selbst besorgen? Diese Informationen,
was ich vorhin gesagt habe, diese Vermittlung vom Integrationsamt, kennt da jemand und der hat mir dann wirklich sehr viel geholfen.
Ja.
Und man kann natürlich viel lesen, aber wenn natürlich jemand persönlich mit einem spricht, mit dem man, den man dann auch nochmal anrufen kann und sagt, und wie ist das und wie ist das? Und wenn es noch so dumme Fragen sind, hilft es natürlich viel, viel mehr.
Das heißt, vor allem dieser persönliche Austausch hat dann bei dir den großen Unterschied gemacht.
Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
Wovor hattest du am meisten Angst oder was war so die größte Hürde für dich ganz persönlich?
Am meisten Angst hatte ich, dass mein Gedächtnis nicht mehr weiß, wie alles klingeln soll und dass alle Menschen wie Mickey-Mäuse klingen. Und das sind so Sachen, die man immer wieder liest und davor hatte ich Angst, ja.
War es dann auch so? Hast du Mickey Maus gehört?
Am Anfang ja, also Professor Baumann, als er das erste Mal den Prozessor angeschlossen hat, klang schon sehr, sehr hoch alles, ja. Also sehr hochfrequenzig, ja.
Aber das hat sich verändert.
Das hat sich verändert dank des Gehirns, was dann mitkriegt, dass da was anders klingt und das braucht eine Zeit und dann hört man wieder normal, also alle Frequenzen, ja.
Und zum Thema Hören, wir bitten unsere Gäste auch immer, uns ein Lieblingsgeräusch zu nennen. Und da würde ich sagen, hören wir doch mal gemeinsam rein, was es denn ist. Markus, was haben wir hier gehört?
Ein Katzenschnurren haben wir gehört.
Warum Katzenschnurren?
Ja, weil ich mir denke, wenn ich eine Katze anschaffe. Das ist nur nebenbei. Ja, natürlich Vogelgezwitscher und was es alles so gibt. Selbst Autolärm, wenn man wieder hört, ist ganz toll. Katzenschnurren hat irgendwie so was Beruhigendes und man kann es auch spüren. Und man muss es nicht nur hören, sondern man kann auch spüren, wenn eine Katze auf einem liegt und schnurrt, weil man nachts ja die CIs auszieht, die Prozessoren ablegt und dann spürt man sowas auch und es ist was, ja, Beruhigendes.
Mhm. Wie war das beim Thema Musik hören und spüren? Wie bist du damit umgegangen? Hat das auch eine Rolle gespielt, erst wieder über das Fühlen in das Musikhören reinzukommen? Oder
ja, auf jeden Fall.
Wie hast du dich wieder angenähert und wie lange hat es das gedauert? Also ab wann hattest du das Gefühl, jetzt bewege ich mich wieder Richtung normal oder so ähnlich oder annähernd so wie früher?
Man muss ja sagen, durch den Hörverlust, der über so viele Jahre stattgefunden hat, man verliert ja immer ein bisschen und es ist einem ja auch gar nicht so ganz klar, was man alles verliert und natürlich Gedächtnis und so weiter. Aber wenn es dann wieder zurückkommt, ist das schon umwerfend, ja. Und zwar sehr schnell eigentlich, sehr schnell. Und Musik zu hören ist dann einfach, ja, unglaublich.
Bei deiner Arbeit fühlst du die Musik ja auch. Wenn man so in einem Konzertsaal sitzt, man hört die Musik ja nicht nur, sondern das Orchester nimmt einen ja wirklich auch mit, die Schwingungen, die da im Saal drin sind. Also man ist ja wirklich, das ist ja ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man vorm Radio oder so zum Beispiel zu Hause sitzt. Und dazu haben wir auch noch eine Hörerfrage. Unsere Hörer stellen uns immer regelmäßig Fragen. Und da hat uns der Hermann, der ist 70 und hat jetzt ein CI bekommen, das trägt er jetzt auch schon länger. Und er ist immer sehr gerne auf Konzerte gegangen und hat gerne Konzerte auch in großen Sälen besucht und möchte jetzt gerne mal wieder hin, hat sich aber noch nicht getraut. Hast du denn Tipps für Hermann, wie er seinen ersten Konzertbesuch mit seinem CI angehen kann? Gibt es Sitzplätze, die er vielleicht bevorzugen sollte oder aus deiner Erfahrung? Oder sagst du, einfach losgehen?
Einfach losgehen. Sitzplätze kann ich nicht empfehlen, da müsste ich den Saal kennen. Nee, einfach losgehen. Also einfach ran. Nicht zu nah, man sollte nicht zu nah sein. Also man sollte grundsätzlich nicht in der ersten Reihe sitzen. Das ist eigentlich ein bisschen weiter hinten, weil je nachdem, wo man dann sitzt, bei den Kontrabässen sitzt, dann kriegt man mehr Vibrationen ab, wenn man bei den Streichern auf der Seite sitzt. Aber einfach los.
Also am besten ausprobieren, wo man auch für sich selber am besten sitzt. Und die Tipps, die du eben gegeben hast, gelten die nur für CI-Träger oder auch für Normalhörende, wo man am besten sitzen sollte?
Auch für Normalhörende.
Wir haben ja von dir gehört, du hast extrem viel getan, um wieder in ein gutes Hören reinzukommen. Hast sehr viele Anstrengungen selber zusätzlich zu dem, was du in den Reha-Maßnahmen bekommen hast, unternommen. Fiel dir das leicht, weil du jemand bist, der grundsätzlich so ist? Oder hattest du vielleicht manchmal auch das Gefühl, das ist jetzt aber ganz schön viel, was ich hier leisten muss?
Also ich bin einfach so, ich habe mich entschieden und da will ich das Beste rausholen und dann wird es einfach gemacht. Ja, und ich finde, es ist einfach auch wichtig, weil man hat so ein tolles Gerät und wenn man wirklich, man kann es nicht einfach nur draufsetzen und dann ist gut. Man will ja auch wirklich das Beste rausholen und es rentiert sich auch einfach da dran zu bleiben und zu arbeiten. Ich war ja auch mehrmals in St. Wendel, habe ich so eine Blockwoche gemacht, wo man dann nochmal nachstellt und dann ist es natürlich, beim Akustiker geht es auch, kann man mal hingehen. Aber wenn man eine ganze Woche macht, wo wirklich nachgestellt wird, wo man nur hört, also eine Woche nur hören und sonst nichts, da gibt es dann auch keinen, natürlich kann man Wanderung oder Sport machen oder sowas. Das ist in der Reha ja dann auch wirklich alles eingeteilt, aber da ist es nur hören. Man hat den ganzen Tag und dann zurück zum Akustiker und nochmal gucken, wie es da ist. Oder ich war bei irgendeinem Blockwoche, bin ich dann nach der ersten Einstellung, sage ich, jetzt muss ich in den Baumarkt. Also sagt er, müssen Sie noch was einkaufen im Baumarkt? Dann habe ich gesagt, ja, ich muss, es ist der lauteste Markt, die lauteste Stelle in St. Wendel mit vielen verschiedenen Geräuschen. Und da muss ich einfach durchlaufen, mal gucken, wie das jetzt da klingt. Ja. Und es ist einfach wichtig, da nur zu hören und sich darauf einzulassen. Das ist ganz wichtig.
Du hattest gesagt, dass du, als du noch die Hörgeräte getragen hast, warst du noch nicht so im Kontakt mit CI-Trägern. Wie ist das jetzt, wo du selber CIs trägst? Bist du da im regen Austausch oder hat sich das verändert?
Ich hatte so einige Anrufe von noch nicht CI-Trägern, sagen wir so, die über verschiedene Stellen zu mir kamen. Professor Richter vom Musikinstitut in Freiburg zum Beispiel hat ja gesagt, ich habe da jemanden, könnten Sie da mal mit dem reden? Oder Professor Stöver in Frankfurt von der Uniklinik oder Frau Dr. Hellwig auch von der Uniklinik, da kam von mehreren Stellen, ob ich mal mit jemand, hat jemand Fragen und da hatte ich dann Kontakt, aber sonst eigentlich wenig, habe ich weniger Kontakt.
Gibst du jetzt deine Erfahrungen, die du gesammelt hast, an andere weiter, die vor der Entscheidung stehen? Also so ein bisschen das, was dir vielleicht zwischendurch am Anfang auch gefehlt hat, kannst du jetzt schon Ängste nehmen?
Sehr gerne, ja.
Bist du da dann auch im Austausch nach der OP mit diesen Leuten, die dich anrufen? Also bleibst du da im Austausch mit denen, betreust du ja auch nach der OP weiter?
Wenn jemand sich wieder meldet, natürlich gerne. Jetzt habe ich ja gearbeitet bis Ende November, jetzt bin ich in Rente und habe viel, viel mehr Zeit. Naja. Rentner haben eigentlich keine Zeit, aber habe einfach mehr Zeit, auch da Kontakt wieder aufzunehmen und mich da mehr drum zu kümmern. Und deswegen würde ich auch gern als Hörpate zur Verfügung stehen, also offiziell.
aus den Gesprächen, die du geführt hast, was treibt die Menschen um? Was sind deren Hürden? Was sind die Fragen an dich?
Ja, meist geht es darum, was bringt mir das alles? Und das ist das, was ich nicht verstehe, wenn man, für mich war klar, als ich gemerkt habe, ich verliere Gehör, dann muss ich was tun, ja. Und dann zu sagen, ich höre auf einem Ohr nichts mehr oder auf das andere ist ganz schlecht, muss man einfach handeln, ja. Das ist einfach dann wichtig, den Schritt zu tun. weil selbst wenn man Mickey Maus hören würde, würde man irgendwas hören oder ein Geräusch hören. Alles, was einem unterstützt, ja, zu leben und am Leben teilzuhaben, ist doch einfach total wichtig. Ja. Also das war, sind so meist die Probleme, ja. Und wenn ich Brille trage, stört da nicht der Prozessor hinterm Ohr. Also das sind so, ja. Und das ist dann einfach selbst, manchmal ist es so, wenn die Leute das gefragt haben, dann merken sie selbst, dass es eigentlich Quatsch ist, ja.
Ja. Wir haben von dir gehört, wie viel Energie du in deine eigene Reha auch reingesteckt hast, was dann letztendlich zu deinem sehr, sehr großen Hörerfolg nachher auch beigetragen hat, neben der eigentlichen Technik. Glaubst du, dass das allen Betroffenen und vielleicht sogar auch späteren CI-Trägern so bewusst ist, welchen Anteil sie auch selber an ihrem späteren Hörerfolg haben?
Glaube ich nicht, nein. Also das muss man schon auch klar machen. Also man muss Arbeit, es ist Arbeit. Es ist Arbeit, von selbst kommt es nicht. Das ist total, muss man einfach auch sagen. Und ob es den Erfolg gibt, ist auch wieder die andere Sache. Jeder hört anders und jedes Gehirn ist anders, jedes Innenohr ist anders. Und man kann nicht sagen, du hörst wieder 100% wie früher. Es gibt, Störlärm ist einfach immer noch ein Problem. Also wenn man im Café sitzt und nebendran sind Leute, die wahnsinnig laut sind oder hinter einem, dann ist es einfach ein Problem. Okay, da gibt es dann Forward-Focus und man kann mit ein bisschen Technik kann man da auch Abhilfe schaffen. Aber wie der Erfolg dann ist, das kann man vorneweg nicht sagen. Ich denke auf jeden Fall, dass Leute, die Musiker sind oder zumindest viel Musik hören, im Vorteil sind.
Mhm.
Wie ist das jetzt? Du hast gesagt, du bist jetzt im Ruhestand und zu Beginn der Folge hatten wir das Thema, dass du gesagt hast, dass du neben deiner Tätigkeit als Produktionsleiter nicht als aktiver Sänger arbeiten kannst. Hast du denn jetzt geplant, wieder zu singen?
Nein. Definitiv nein.
Und Ruhestand, bist du dann wirklich im Ruhestand oder zieht es dich dann doch immer nochmal wieder in Festspielhäuser und Seele, um da auch ein bisschen in beratender Funktion tätig zu sein?
Okay, jetzt muss ich mich outen. Ja, ich fahre jetzt heute Abend von Berlin zurück und bin morgen, übermorgen in Baden-Baden im Festspielhaus als Gast. Und dann arbeite ich nebenher noch an der Kronberg-Akademie in Kronberg bei Frankfurt. Das ist ein kleiner, wunderschöner Konzertsaal. Da mache ich mal 2, 3 Veranstaltungen, Konzerte pro Monat. Mal ist es ein Festival von der Woche und dann mal wieder einen Monat gar nichts. Also ein bisschen was mache ich noch.
Die Musik lässt dich einfach nicht los.
Nein, natürlich nicht. Kann ja auch nicht.
Ja, lieber Markus, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und die, glaube ich, sehr, sehr viel Mut macht. Deutlich macht, dass Betroffene selber einen großen Teil dazu beitragen. Aber wie wir an dir sehen und auch deinem anspruchsvollen Umfeld, was du hast, was das Hören angeht, durchaus erfolgreich sein kann und dass es sich lohnt, diese Energie reinzustecken. Ich glaube, eine ganz, ganz tolle Geschichte, die den Betroffenen sehr, sehr viel Mut macht. Deswegen ganz, ganz großen Dank, dass du das heute hier mit uns geteilt hast und schön, dass du da warst.
Vielen Dank, war eine Freude.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal hier, bei YouTube und überall dort, wo es Podcasts gibt und lassen Sie uns auch gerne eine Bewertung da.